Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Der Schock über den Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin, der sitzt tief, und wir wollen nachher die Stimme eines Schriftstellers hören, der sich literarisch und als Politologe mit dem Hass auf homosexuelle und queere Menschen beschäftigt hat. Zunächst aber schauen wir auf ein Skript, das als Drehbuch begonnen, nun in Roman-Buchform vorliegt. Es ist die Geschichte einer jungen Schweizerin, die zwischen ihrer Morgenshow beim Radio und Bandprobenraum ziemlich wenig auf die Reihe kriegt. Nichts ergibt wirklich Sinn, heißt es an einer Stelle, aber alles ist echt zum Schießen. Wir fragen die Autorin Lara Stoll in der Schweiz, was ihr so alles durch den Kopf ging bei Gunni, so heißt die Heldin und das Buch. Gleich also Lara Stoll, sie ist der erste Gast in einer frischen Lesartwoche. Herzlich willkommen dazu, schön, dass Sie wieder zuhören. Und wir sind jetzt verbunden in Zürich mit der Europameisterin im Poetry Slam, Gewinnerin des Salzburger Stiers, Allround-Künstlerin mit Musik und Film und wer weiß noch alles. Jetzt gibt es eine unverfilmte Dramödie, wie es im Titel von Gunni heißt. Aus einer geplanten TV-Miniserie ist ein Buch entstanden. Hallo aus Berlin, guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Lara Stoll.
Guten Morgen zusammen.
Ich komme mir gerade echt spießig vor mit meiner braven Moderation, Frau Stoll. Ihre Heldin Gunni, die ist auch beim Radio, hat eine Sendung, Gunnis Morning Coaching Call-In Show. Wie hätte sie denn ihr Publikum begrüßt? Würden Sie uns mal vormachen?
Also begrüßt hätte sie das vermutlich sehr knapp und sofort hätte sie da irgendwie Musik laufen lassen und so ein Gespräch, wie wir das hier gerade führen, das wäre sowieso eher unvorstellbar, da sie ja auch eine Telefonphobie hat und gleichzeitig ja aber Leute coachen muss am Radio. Und ich könnte mir vorstellen, die hätte dann so getan, als ob man das Gegenüber plötzlich nicht mehr hört. So, ah ja, hallo, ich höre sie gar nicht mehr. Mhm. Und dann klick, hängt man auf. Und stattdessen würde die dann so ayurvedische Beruhigungsmusik laufen lassen für den Rest der Stunde.
Ich habe jetzt gehofft, wir hören ein bisschen das, was im Roman wirklich durchgängig ist, nämlich das Schweizerdeutsch. Da kommen wir noch extra drauf. Aber sagen Sie doch mal so einen Gunni-Satz auf Schweizerdeutsch.
Oh ja, ich weiß auch nicht. Ja, muss ich mal schauen. Ja, mach ich dann schon. Kommt schon. Mach ich, kommt.
Okay, das ist der Gunni-Sound. Das haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen verstanden. Wir kommen noch drauf. Es ist ja eine Call-In-Show und Leute sollen anrufen, um von ihren Problemen zu erzählen. Und jetzt haben Sie schon auch schon vorweggenommen, Frau Stoll. Gunni telefoniert nicht gern und geht meistens gar nicht ran. Was macht sie denn dann so in dieser Show? Einmal schläft sie einfach ein.
Ja, sie überlegt natürlich, also sie macht das ja nicht ganz freiwillig. Sie versucht, also darf ich das jetzt auch erzählen? Oder nehme ich dann wieder Sachen vorweg? Weil die versucht, ihren Job beim Radio zu retten und versucht das über eine Morgenshow und will eigentlich, was ich persönlich eine tolle Idee finde, Slow Radio am Morgen machen. Also nicht dieses gehypte Supergebrabbel und die müpfige Musik, sondern einfach realistisches Morgenradio für morgen. Ganz langsam, easy. Und die pitcht das ihrer Chefin und die sagt, finde ich eine tolle Idee, Gunni, aber wir machen eine Call-In-Show draus. Du musst Leute coachen. Und weil sie halt sonst den Job verliert, sagt sie, ja klar, ja sicher, ja, kann ich schon irgendwie machen, glaube so. Ich telefoniere halt nicht so gerne, aber ja. Und und dann geht's natürlich ans Eingemachte. Und das dauert dann aber auch 6 Episoden, bis sie, glaube ich, wirklich mal das Telefon abnimmt dann auch und jemanden coacht. Und sie versucht dann aber auch über Sachen wie ASMR, also das kennt man ja auch so als Internet Phänomen, wo man die Leute mit beruhigendem auf Gläser rum, mit langen Fingernägeln so Geräusche macht. Ich versuche das hier mal mit meinem Kaffee. Ja, und dann flüstert sie noch so. Und solche Dinge probiert die aus.
Ja, und dann legt sie so Coaching-Ambient-Mucke auf, norwegischen Doom-Metal oder ayurvedische Panflötenmusik. Aber meine Lieblingsstelle ist dann eben hinten, als sie ihre Zuhörer um was bittet. In If you want to do something for your coach Gunni in return, I'm looking for better bloggers. Call me. Das wünscht sie sich. Also sie wünscht sich die Pillen, weil ihr Therapeut ihr nicht länger sie verschreiben will. Und zu ihm sagt sie an einer Stelle, ich bin 34 und schaffe es nicht nochmal regelmäßig, meinen Briefkasten zu leeren. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Heldin, Frau Stoll? Wie ist Ihnen diese Gunni überhaupt eingefallen?
Ja, das sind natürlich Beobachtungen aus meinem Umfeld auch. Man hat jetzt auch ein bisschen gesagt, ich beschreibe hier so diese Generation Millennial und ich finde, das ist dann auch zu weit gegriffen. Also ich zeige vielleicht einen Teil oder eine Bubble, die existiert, oder? Und in der ich mich auch selbst bewegt habe oder bewege noch zum Teil. Das Ganze ist schon ein paar Jahre her, dass ich da die Geschichte geschrieben habe. Und ja, da sind natürlich Dinge drin, wo ich so aus meinen Mitzwanzigern noch damit zu kämpfen hatte, wie eben den Briefkasten. Ich hatte da auch so ein spezielles System, nämlich dass ich immer gewartet habe, bis der halt wirklich randvoll war und die Post halt so einen Zettel hingeklebt habe, dass es keinen Platz mehr hat. Und dann wusste ich so, jetzt kommt dann auch bald die dritte Mahnung. Also es ging von der Größe meines Briefkastens immer genau auf, dass ich nicht die dritte Mahnung noch bezahlen muss für irgendwelche Dinge. Und solche Sachen, wo ich natürlich auch humorvoll drauf schaue, wo man aber auch sagen muss, also es ist ja eine Katastrophe. Was ist denn los mit dir, Mädchen? Werd erwachsen. Und ja, das sind natürlich Sachen, die ich im Nachhinein auch sehr witzig und charmant finde auch, weil es ja keine böse Absicht dahinter und man schadet ja nur sich selbst. Und diese Figur macht das ganz, ganz großartig im sich selber den Stuhlbein ansägen und so. Und ja, das war so eigentlich das Zentrum von der Geschichte.
Man scheitert in 6 Teilen, so ist der Buchuntertitel jetzt. Es sollte ja eine, wenn es stimmt, 6-teilige Serie fürs Schweizer Fernsehen werden. Im Abspann, da danken Sie auch Kolleginnen aus dem Writers Room. Das war also doch dann schon ganz schön weit gediehen, das Projekt fürs Fernsehen, oder?
Das war eine Riesensache eigentlich für mich auch. Ich habe ja Film studiert, aber Bachelor in Script Editing gemacht. Und das heißt nicht per se, dass wir da selbst Stoffe geschrieben haben, sondern das kam dann eigentlich erst viel später, dass ich dachte, ich schreibe jetzt einfach eine Serie, habe ich mir gesagt. Und lustigerweise, wenn man das erste Mal was macht, hat man immer so ein bisschen die naiven Glückskick noch dabei. Ich habe das dann einer Produktionsfirma Zodiac Pictures, eine der größten in der Schweiz auch, mal präsentiert und die fanden das toll und haben und das SRF war dann, also das Schweizer Fernsehen war dann auch total angetan und ich bin da dann so reingerutscht und da gab's Verträge und man hat quasi über 3 Fassungen eben mit Writers Room, ich konnte mir die Leute da auch aussuchen und konnte unter anderem mit Mats Frey, der Joker geschrieben hat, oder auch Petra Wolpe, die ja ein absolutes Vorbild und Ikone ist hier für mich auch, mit ihren Drehbüchern und Regiearbeiten zusammenarbeiten und wurde dann auch nach Berlin geschickt, um mit ihr zu arbeiten. Und das war extrem lehrreich und richtig, richtig toll. Mhm. Und dass es dann am Ende halt nicht gereicht hat, so man sagt so blöd, nicht gereicht. Man stellt, das SRF produziert halt beziehungsweise fördert verschiedene Projekte, die parallel laufen. Und das ist dann von irgendwas abhängig, welcher Stoff da halt das Rennen macht. Das kann ja dann auch noch das Wetter oder die Politik sein. Und jedenfalls fanden wir das alle sehr schade. Ich vergleiche es dann immer so ein bisschen mit Kunst am Bau. Es sind ja dann alle Sachen vielleicht toll. Aber am Bau hängt dann halt nur die eine Kunst.
Ich habe dann gedacht, also wahrscheinlich ist es einfach zu abgefahren. Also zu viele Drogen, zu viel schwarzer Humor, einfach zu schräg fürs Schweizer Publikum, so in der Richtung.
Ich weiß es nicht. Es hat vermutlich nicht geholfen, sagen wir es so. Okay. Es hat vermutlich nicht geholfen, damit der Mainstream da klarkommt und das toll findet. Und es sind ja auch, das SRF wurde ja auch, muss ganz viel sparen aufgrund von politischen Entscheidungen, die getroffen wurden. Und da ist auch eine Unsicherheit da, die völlig verständlich ist. Und ständig muss man wieder alles umstrukturieren. Und ob man dann so eine Geschichte ins Fernsehen bringen will.
Ich glaube, I'm looking for better bloggers, da hätten sie auch in Deutschland beim deutschen Fernsehen wahrscheinlich schon hochgezogene Augenbrauen.
Ach, dabei aber ist doch Better Blocker voll okay. Das nehmen ja auch Musikerinnen und Musiker im Orchester, das ist ja, das macht ja auch nicht süchtig, soweit ich weiß. Das also, ist ja nur, dass der Herzschlag ein bisschen regelmäßig ist.
Whatever, Frau Stoll. Also vielleicht wird es ja jetzt aber auch mit dem Buch erstmal was. Ich meine, man muss jetzt doch einiges lernen. Also ich meine, das Buch ist sozusagen wie so ein Drehbuch aufgebaut, so Drehbucheinstellung, Close-Up, Establishing Shot, habe ich gelernt, POV, Point of View, das kriegt man noch hin. Schwierig wird es dann aber richtig für den Nichtschweizer bei den Dialogen, die fast alle auf Schweizerdeutsch sind. Nur mit dem Therapeuten, sie hier oben, da redet Gunni Hochdeutsch. War das jetzt ein Problem für das Buch? Ich meine, Gunni hätte wohl gesagt, mir doch egal, ob es jemand versteht.
Also erstmal die Frage auch an Sie, weil wie schwer von 1 bis 10 war es denn, das zu lesen?
Ich sage schon mal 7 vielleicht. Ich meine, ich habe dann
muss man es schon wollen, hä?
Genau, man muss es wollen, aber man lernt es dann auch. Also ich meine, die Substantive, das geht ziemlich schnell. Also sendig heißt Sendung, abig heißt Abend, ahnig, Ahnung, ne, das kriegt man dann schnell reden. Schwierig wird es dann halt bei den Verben. Ne, vorhin haben Sie auch so in Ihrer kurzen improvisierten Sachen gesagt, ich muss mal lurken. Ich muss mal gucken, wahrscheinlich. Ne? Das habe ich gelernt und durch das englische Wort to lurk, wissen Sie? Und so kommt man dann rein.
Ich könnte eigentlich so eine Website aufschalten, noch mit den verschiedenen Verben oder so. Weil ich erinnere mich, dass ich mal Tim Krohns Quartemberkinder gelesen habe. Und das ist ja auch sehr ähnlich zwischen deutscher Sprache und Glarner Dialekt, also auch ein Schweizer Dialekt. Und ich habe so viele Wörter nicht verstanden und wollte es aber lesen und habe mir dann selbst was zusammengereimt, was es heißen könnte. Und bin dann so durch das Buch mit dem von mir erstellten Wortschatz, nur um dann nach der letzten Seite den Glossar zu entdecken, wo alles übersetzt gewesen wäre. Und ich dachte, so ist ja auch ein bisschen schade dann. Aber also schade, dass... also ich fand es eigentlich toll, dass ich selber quasi mir das erarbeitet habe.
Ich meine, es könnte ja auch Kult werden. Mir ist dann wieder Irvine Welsh eingefallen, ne? Trainspotting, ja, jeder kennt den Film. Versuch mal das Buch im Original zu lesen. Das ist nämlich irgendwie auf Schottisch oder so. Verstehst keinen Satz oder so. Aber du lernst es und der Effekt ist nämlich dann, wie bei Ihrem Buch, wenn man es dann ein bisschen kann, ist man so ein bisschen stolz, wissen Sie? Ich habe mich dann schon eingegruft, gesagt.
Und ich habe auch die Frage ja gar noch nicht ganz beantwortet, weil wir haben uns das ja schon überlegt, das auf Hochdeutsch zu machen, fanden dann aber, dass die Voice, so die Stimme und irgendwie der ganze Vibe
Das
beruhigt mich jetzt.
Es fällt auf, weil wenn sie mit ihrem Therapeuten spricht, ne, also beides so Hochdeutsch, da strengt sie sich dann an, das versteht man dann, da ist man ein bisschen entspannt oder so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie würde jetzt mit ihren Kumpels in der WG oder beim Radio oder so, ne, würden die alle dieses Hochdeutsch sprechen, da geht der, wie sagten Sie, der Vibe, da geht der ganze Schmelz weg. Also das würde nichts werden. Aber es geht auch ja um Musik, ne? Gunni ist auch Musikerin. Wir müssen noch mal ein bisschen was erzählen über den Roman. Sie spielt Alphorn, schreibt Texte, beziehungsweise soll Texte schreiben, wird auch nie so richtig was. Dann taucht so ein Altrocker namens Edward Carpenhauer auf. Und jetzt leuchtet die große Chance am Horizont für Gunni und ihre Band. Wie sieht die aus?
Naja, sie hat ja noch das Problem, dass ihre Großmutter nicht mehr so lange zu leben hat und das ist eigentlich die einzige stabile, liebevolle Familienperson, die, stimmt nicht, der Bruder ist auch in Zürich da in der Umgebung, aber das ist halt auch ihr Vorbild und jetzt hat sie eine Krankheit und Gunni muss jetzt beweisen, dass sie eine gute Musikerin ist. Genau, und da kommt dann auch dieser Edward Carpenhauer, der ein absoluter Superstar ist, auf dem Platz und der eine neue Vorband sucht für sein Konzert
Stadion.
Heißt denn die große Halle hier? Ja, im großen Stadion hier in Zürich und Gunni quatscht sich da jetzt rein, dass sie halt eine mega tolle neue Band hat, noch ungehört, von niemandem gehört und dass sie da total gut reinpassen und so. Und ja, dann ist dann der Tag des Auftritts und da passiert dann auch was. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Aber wir, nee, es kommt natürlich wieder nicht so, wie gewünscht.
Das dürfen wir nicht verraten, die Pointe. Ich meine, man könnte vielleicht so sagen, er glückt so grandios, wie er schief geht. Es ist jedenfalls...
Das stimmt, es glückt auch.
Alles zum Schießen, auch die Oma, das ist eine Crazy Cat eigentlich, ja, eine Künstlerin. Und man wünscht sich wirklich Gunni und diese ganze abgefahrene Entourage, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ne? Also die WG-Typen sind auch die Schau, die sie um sich hat. Trotzdem mal live zu sehen. Ich meine, Sie sind ja auch Performerin und Poetry Slammerin oder so. Gibt es da nicht so Möglichkeiten oder Gedanken, das Ding mal wenigstens auf die Bühne zu bringen oder so?
Als Theater oder wie?
Naja, vielleicht oder irgendwie so, dass man
oder die Band nur.
Naja, das wäre wahrscheinlich dann kurz und ein bisschen schwierig.
Aber. Ja, wir haben uns natürlich für die Vernissage so ein bisschen was überlegt, aber es musste alles so wahnsinnig schnell gehen. Ja, deshalb habe ich dann einfach DJ-mäßig aufgelegt bei der Vernissage. Aber ja, ich verstehe schon, wo. Ich würde es auch gerne. Also es wird vielleicht ein Hörbuch geben. Das ist aber noch nicht ganz sattelgedingt fest. Fehlen mir gerade auch die Worte. Aber das wird auf jeden Fall noch passieren. Vielleicht hört man da dann auch die Musik, oder? Die man sich vorstellt, weil man fragt sich ja auch, was spielen die denn da, um Himmels Willen? Sie spielt auch, by the way, nicht einfach Alphorn, sondern das ist ein modifiziertes Alphorn, weil ich als Lara, auch in einer Band, wo wir mit analogen Synthesizern sehr viel spielen und wir haben uns dann, also ich habe mir überlegt, auch dieses Alphorn wird verstärkt und durchläuft diverse Verstärker und Gitarrenverzerrer etc. Also das klingt dann auch so ein bisschen out of the world und das wird sicher hörbar sein dann noch.
Also ich sehe schon, Ideen rund um Gunni gibt es schon weitere. Wenn Sie mal nach Deutschland kommen, gefände ich das auch gut zu einer Lesung, vielleicht dann so mit einem Simultanübersetzer
oder
so.
Das stimmt, ja. Und dem Alphorn natürlich.
Das könnte eine schöne Show werden. Also, Gunni, Scheitern in 6 Teilen, der Drehbuchroman von Lara Stoll, erschienen im Echtzeitverlag. 256 Seiten kosten 29 Euro. Vielen Dank Ihnen, Frau Stoll, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke auch.
Alles Liebe.
Kauft Sie's.
Alles Gute nach Zürich. Ciao.
Ja, danke. Tschüss.
Wir blicken jetzt auf das Attentat auf den Christopher Street Day in Berlin mit dem Schriftsteller Ozan Zakaria Keskinkelic, Autor des gefeierten Romans Hundesohn. Dort ist der Protagonist ein schwuler Türke, der in Berlin lebt. Guten Morgen, Herr Keskinkelic.
Guten Morgen.
Wir erreichen Sie kurz vor einem Flug in die Türkei. Schön, dass Sie noch Zeit für uns haben. Der mutmaßliche Täter vom Tiergarten ist nun tot. Über seine genauen Motive wissen wir noch nichts. Aber instinktiv dachte man, als die Nachricht am Samstagabend kam, es war religiöser, motivierter Hass auf homosexuelle, queere Menschen. Haben Sie das auch so empfunden?
Als ich diese Einmeldung bekommen habe und es am Anfang noch nicht ganz klar war, wer was alles passiert ist. Ich hatte sehr große Sorge, ich hatte sehr große Angst. Ich habe erst einmal geschaut, wie geht es meinen Freundinnen und Freunden, viele, die auch bei dieser CSD-Demo dabei waren. Und dann nach ein paar Stunden war dann die Rede eben von einem islamistisch motivierten Anschlag. Da laufen ganz viele verschiedene Filme in einem ab, vor allen Dingen auch als queerer Muslim, weil man weiß, welche Debatten im Grunde danach geführt werden und die Frage im Raum steht, wie ernst meint das eigentlich die Gesellschaft im Grunde dann auch mit dem Schutz von queerem Leben?
Ich meine, das klingt perfide, aber dieser CSD mit hunderttausenden Menschen aus aller Welt war schon der perfekte Ort für eine solch fundamentalistische Attacke, oder?
Ja, es ist auch kein Zufall natürlich. Ne? Man muss begreifen, darf das auch nicht unterschätzen, dass Queerfeindlichkeit in islamistischen Ideologien nicht einfach ein Randthema ist. Das ist ein ganz zentraler Baustein. Und hier reicht sich im Grunde auch die islamistische Ideologie die Hand in Richtung Rechtsextremismus, in Richtung verschiedener queerfeindlicher Ideologien. Es ist ja ganz grotesk im Grunde, dass das in einer Zeit passiert ist, in der wir uns auch in Deutschland die Frage stellen müssen, wie ernst meint es die Politik eigentlich auch mit der Förderung, auch und der Sichtbarkeit und der Unterstützung von queerem Leben in einer Zeit, wo natürlich wir beobachten können, wie es auch zu Kürzungen kommt bei Vereinen, wenn es zu Fördergeldern beispielsweise kommt, viele, die sich nicht mehr finanzieren können. Die Zahlen von queerfeindlichen Straftaten, die steigen ja auch jährlich. Im letzten Jahr waren das über 2300 queerfeindliche Straftaten. Und das ist auch eine Zeit im Übrigen, muss man auch sagen, letztes Jahr unser Bundeskanzler, der die Regenbogenflagge nicht hissen wollte und meinte, das ist hier im Bundestag kein Zirkuszelt. Das heißt, der Attentäter, der sucht sich natürlich einen Spot aus, wo er die demokratischen Verhältnisse direkt erwischt und uns auf die Probe stellt. Wie ernst meint es die Gesellschaft?
Wir kommen gleich auf diesen gesamtgesellschaftlichen Kontext, Herr Kaskun-Gelitsch. Aber nochmal, Sie haben es schon erwähnt, Homosexuelle sind ein Feindbild für alle religiösen Fundamentalisten quer durch die Religion. Was ist eigentlich der speziell islamistische Hass?
Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es einerseits religiöse Legitimationsgrundlagen gibt, auf die sich terroristische Akteure beziehen. Und gleichzeitig sind es politische Verhältnisse, die können sich decken unter einem religiösen Narrativ. Im Grunde geht es auch um einen Machtanspruch. Hier geht es darum, traditionelle Geschlechterbilder zu forcieren. Es geht darum, Kontrolle auszuüben über Körper und Sexualität. Wir sehen das in verschiedenen fundamentalistischen Gruppierungen. Es geht um die Vereindeutigung der Welt und der Gesellschaft im Grunde, ja. Also Vielfalt zu verneinen, eine Wahrheit zu etablieren, nach der sich alle zu richten haben.
Weil Sie es gerade sagen, Geschlechterbilder, welches Männerbild steckt eigentlich hinter diesem Hass?
Ich bin mir nicht sicher, ob ein Männerbild alleine ausreicht, um einen solchen Gewalttat zu erklären oder monokausal irgendwie zurückzuführen auf einen Ursprung. Aber wir sehen natürlich, dass es hier verschiedene Quellen gibt, aus denen sich Attentäter, wie jetzt beispielsweise in diesem Fall, ihre Idee herausziehen können. Das ist natürlich, hängt dann auch zusammen mit sehr autoritären Vorstellungen auch von Männlichkeit, die Dominanz natürlich anstrebt. Oder Raum einnehmen will und keinen Widerspruch duldet. Es geht um Machtansprüche, gerade eben auch in einer Gesellschaft, in denen ganz unterschiedliche Gruppierungen zu Recht ihre Interessen und Bedürfnisse artikulieren. Das heißt, es geht auch darum, dass wir es mit Akteuren zu tun haben, die sich in einem viel größeren gesellschaftlichen Setting etablieren und Dominanz anstreben. Und da ist Männlichkeit, Genderverhältnisse, das ist ein Aspekt davon. Aber es geht wirklich um eine Vielzahl an Quellen, aus denen sie sich schöpfen können.
Ihr Roman Hundesohn, der wurde im letzten Jahr gefeiert, mehrfach preisgekrönt. Ein neuerer Text von Ihnen ist soeben mit dem Deutschlandfunkpreis beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt ausgezeichnet worden. Hundesohn, so wird ein schwuler Junge in der Südtürkei beleidigt in ihrem Roman. Es ist die große Kindheitsliebe eines anderen Jungen, Seko, der in Berlin lebt. Der ist Muslim und homosexuell und in Berlin kann er seine Sexualität leben. Der Täter nun vom Tiergarten ist in Berlin geboren, mit libanesischen Wurzeln, deutscher Staatsbürger, der vermutlich als junger Mann mit allen Freiheiten unserer Gesellschaft aufgewachsen ist. Wie hätte Ihr Held Seko auf diesen Mann reagiert?
Ich mag die Vorstellung, sich dem Thema einmal als Schriftsteller anzunähern und nicht einfach nur als Politikwissenschaftler oder Rassismusforscher. Bei Hundesohn ging es mir darum, einen anderen Anfang zu setzen, weil es ja ganz oft beginnt mit dem Schmerz, mit der Vulnerabilität, mit dem Opferstatus eines Menschen, der natürlich viel mit Schmerz und mit Ablehnung und Abweisung zu tun hat. Aber was wäre es, einen Protagonisten zu zeichnen, der völlig selbstbewusst in sein Leben tritt, auch in das Leben anderer Menschen, der diese Opferfigur auch ablehnt und natürlich in alle Richtungen hinweg provoziert, nicht weil er unbedingt provozieren will. Sein eigenes Leben ist natürlich eine Provokation für viele, die dem nicht zusprechen, aber er lebt sein Leben, er tut sein Ding. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, wo setzt man einen Anfang? Und Seko ist ein Protagonist, der sehr selbstbewusst umgeht mit seiner Sexualität, mit seiner queeren Sexualität, auch mit seinem Glauben, der das überhaupt nicht als Widerspruch wahrnimmt. Der lässt sich auch nicht darauf ein. Der spielt so seine Schereien und der übertritt natürlich auch Grenzen. Der hat seine eigene Auslegungen, was Religion betrifft. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir brauchen weitere Erzählungen, in denen Menschen auch herausgefordert werden, in ihrer eigenen Auslegung von Religion, von Gesellschaft zu sehen, ist es etwas anderes möglich. Und ich glaube, das ist etwas, wo ganz viel Gewalt und Provokation plötzlich ihren Anfang finden kann, in der Realisierung, dass ein anderer Mensch die Freiheit hat und die Freiheit nimmt, sein Leben zu leben, Und das ist sozusagen ein Warnsignal für viele, die diese Freiheit nicht dulden wollen. Deshalb ist es mein Appell, queeres Leben sichtbarer zu machen, queere Erzählungen auch zu stärken und sich nicht in diese Falle zu tappen, wenn beispielsweise Religion oder Sexualität in so einer Opposition gedacht werden. Für Seko ist es völlig klar, er ist Muslim, er ist queer und er lebt sein Leben so wie viele andere auch.
Was haben Sie denn eigentlich selbst für Erfahrungen gemacht? Sie sind gebürtiger Hesse.
Ich bin gebürtiger Hesse und lebe seit mehreren Jahren in Berlin, habe hier studiert und bin von Anfang an sehr vernetzt gewesen in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, darunter auch viele muslimische. Und ich muss sagen, viele finden nicht das Gehör. Also die Gesellschaft ist viel breiter aufgestellt, auch in ihren demokratischen Positionen und ihrem Engagement. Also es gibt sehr viele junge Musliminnen und Muslime, die auch diese Gewalttaten ablehnen, die ein ganz anderes Weltbild pflegen. Aber die werden nicht so laut gehört wie natürlich einer, der in dieser Form handelt.
Sie haben es selbst erwähnt, Herr Keskin-Gilic, Sie sind auch Politologe, haben über antimuslimischen Rassismus promoviert. Sie haben vorhin schon die gesellschaftlichen Ursachen angesprochen. Welche Fehler machen wir hier in unserer Gesellschaft?
Ich beobachte immer wieder, dass nach solchen Anschlägen es so einen großen Täterfokus gibt, dass die Betroffenen selbst aus dem Blickfeld geraten. Und diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Es gibt jetzt natürlich die ersten Appelle, wo es darum geht, Sicherheitsapparate zu stärken, Befugnisse zu erweitern. Das wird uns nicht schützen. Eine solche Versicherheitlichung der Gesellschaft schützt uns nicht. Die Frage, die wir auch uns stellen müssen, ist, wie wir die demokratischen Prinzipien stärken können. Und da gehört es dazu, den Betroffenen, in diesem Fall sind es vor allen Dingen auch queere Menschen, dazu zählen auch Muslime, es gibt viele queere MuslimInnen, ihre Bedürfnisse zu hören und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Ich habe die Straftaten erwähnt. Ich habe erwähnt, wie es zu Kürzungen kommt. Ich habe erwähnt, in welchem politischen Klima wir uns befinden. Deswegen stelle ich mir natürlich die Frage, wie ernst meinen es politische Akteure, die jetzt mit Solidarisierungsbekundungen öffentlich auftreten, aber bekannt sind für ihre Politik, die zum Teil queerfeindlich ist. Das heißt, es muss ein anderer Anfang gesetzt werden hier, wo wirklich investiert wird und gefördert wird in queere Strukturen.
Es gibt ein Essay von Ihnen, Muslimaniac heißt der, die Karriere eines Feindbildes. Und Sie haben jetzt die Reaktion schon angesprochen. Und natürlich hieß es gestern sofort, auch auf der Solidaritätskundgebung dann am Brandenburger Tor, man dürfe eine Tat wie diese auf keinen Fall instrumentalisieren, jetzt alle Muslime hier in Haftung bringen. Das ist sicherlich richtig. Die Rechtspopulisten, die sind aber schon dabei. Was bedeutet Ihrer Meinung nach so ein, wenn das ist, ein islamistisch motivierter Anschlag für muslimisches Leben in Deutschland?
Ich habe es am Anfang schon erwähnt, als ich gehört habe, als ich diese Einmeldung gelesen habe, dass es zu so einem Anschlag gekommen ist. Wir wissen natürlich, was die Reaktion dann sein können. Viele Minderheiten wissen ganz genau, was danach die Folge ist. Deswegen muss ich sagen, war ich sehr beeindruckt, als ich gesehen habe, wie schnell die queere Community ein Signal gesendet hat. Einerseits solidarisch war miteinander, aber auch mit anderen füreinander gekümmert hat, Trauermarsch organisiert hat, sich zu Wort gemeldet hat und eindeutig gesagt hat, dass sie es nicht zulassen wollen, dass dieses Attentat instrumentalisiert wird für eine rechte Politik. Und das ist etwas, das ich sehr bewundernswert finde, in der eigenen Verletzung und Verletztheit und Vulnerabilität diesen Blick zu erweitern. Für mich ist das auch ein Zeichen für einen großen queeren Humanismus und der viele verschiedene mitdenkt. Und das ist das, worauf es, glaube ich, ankommt jetzt auch. Und zu sehen, dass Queerfeindlichkeit ein Phänomen ist, das zusammenhängt, auch mit anderen, auch mit dem Rassismus. Und für MuslimInnen werden wir sehen in den nächsten Tagen, was es für sie bedeutet, auch für queere Muslimen. Ich muss das noch einmal wirklich betonen, weil sonst haben wir ganz oft in den Debatten zwei Seiten. Wir sehen die queere Community, wir sehen die muslimische. Was bedeutet das jeweils für die Communities, wenn es um Generalverdacht beispielsweise bei Muslimen geht, rassistische Übergriffe und so weiter. Aber es gibt ja auch queere Musliminnen, die beides erleben, zur gleichen Zeit. Die Queerfeindlichkeit erleben, genauso wie Rassismus erleben. Über diese Gruppe wird am allerwenigsten gesprochen, obwohl sie eine Schnittstelle darstellen zwischen den beiden Communities. Deswegen ist es mein Anliegen, auch hier den Blick dahin zu lenken, sich die Frage zu stellen, wie lebt es sich eigentlich als queerer Muslim inmitten dieses Szenarios, wo man es keiner Seite recht machen kann, wo man von allen Seiten attackiert wird und keinen Schutzraum für sich hat. Und das ist eine dramatische Ausgangslage.
Danke Ihnen auch für diese Differenzierung, Herr Keskinkelitsch, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie und Ihre Reise.
Vielen Dank.
Und der erwähnte Roman Hundesohn von Ozan Zakaria Keskinkelitsch ist im Surkamp Verlag erschienen.
Straßenkritik.
Ich bin Jana und ich wohne in Schöneberg und bin zum Studieren nach Berlin gekommen. Ein Buch, was mir richtig gut gefallen hat, ist Vom Ende der Einsamkeit. Einfach weil das eine total rührende Geschichte ist und ich sonst selten von Büchern irgendwie so im positiven Sinne mitgenommen wurde. Und deswegen würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das mal gelesen zu haben. Und in dem Buch geht es viel um Zwischenmenschliches, Freundschaft, Liebe, Verlust und auch einfach so unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Und ich fand es einfach total schön geschrieben. Ich würde sagen, es ist ein gutes Buch, wenn man Lust hat, sich darauf einzulassen und vielleicht auch bereit ist, so ein bisschen seine Emotionen aufzuwühlen, weil es einfach total ergreifend ist und man jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass man da so gut gelaunt rausgeht, aber trotzdem irgendwie voll viel davon mitgenommen hat für sich selbst.
Aus der Hauptstadt kommen diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und den Auftakt macht Jana aus Berlin-Schöneberg. Sie hat Vom Ende der Einsamkeit so gern gemocht, den Roman von Benedikt Wells. Bei Diogen ist erschienen im Taschenbuch für 15 Euro. Urlaubszeit, Reisezeit, Lesezeit. Für viele Menschen gehen Lesen und Reisen fast schon untrennbar zusammen auf verschiedensten Wegen. Manche lesen beim Reisen, im Zug oder im Flugzeug oder dann am Strand oder Hotel, Swimmingpool. Und manche reisen beim Lesen natürlich aber auch im Kopf sozusagen an Orte, die man noch nicht selbst gesehen hat oder vielleicht auch niemals selbst sehen kann, weil diese Orte in der Vergangenheit liegen oder Science Fiction oder sonst was sind. Im Trend liegt gerade aber eine dritte Art dieser Verbindung, das Reisen umzulesen. Von Bookations und Readaways spricht man da auf Social Media. Beides sind scheinbar neue Arten von Urlaub für Leseliebhaberinnen und Liebhaber. Meine Kollegin Mona Gnahn hat sich den Trend angeschaut. Sie ist im Studio. Hallo Mona.
Hallo.
Vielleicht sollten wir erstmal die Begriffe klären. Was heißt denn Bookation und Readaway?
Ja, beide Begriffe sind Wortneuschöpfungen aus dem Englischen und kursieren gerade im Internet. Das Wort Bookation setzt sich aus den Worten Book, also Buch, und Vacation, Urlaub, zusammen. Und es bedeutet so viel wie Bücherurlaub. Das Wort Readaway hingegen kommt vom Wort Getaway, was in diesem Kontext Urlaubsort oder Kurztrip bedeutet. Ein Readaway ist dann also ein Lesekurztrip oder Leseurlaub. Und auf der Website des englischsprachigen Wörterbuchs Collins habe ich auch gesehen, dass eine Nutzerin das Wort Bookation schon für einen neuen Eintrag vorgeschlagen hat. Und auch ein Blog des Cambridge-Wörterbuchs stimmt gerade über eine Aufnahme von Readaway ab. Also die Worte scheinen sich zu etablieren.
Das geht aber echt schnell. Und was macht man jetzt bei so einer Bookation, wenn man dafür extra ein neues Wort erfindet?
Ja, in erster Linie lesen, aber eben nicht nur als eine Tätigkeit, die man im Urlaub halt so nebenbei macht, sondern das Lesen oder ein bestimmtes Buch sind Grund und Anlass der Reise selbst. Und wie man diese gestaltet, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann spezielle Touren von Reiseanbietern buchen oder die Reise komplett selbst gestalten. Auf Instagram habe ich zum Beispiel gesehen, dass sich FreundInnen eine abgelegene Hütte mieten, um dort ein Wochenende den letzten Band ihrer Lieblingsbuchreihe gemeinsam zu lesen. Und bei der Influencerin Luisa Dellert hört sich die Bookation so an.
Komm mit in unseren Leseurlaub. Wir lieben Bücher und wir lieben uns. Und deshalb haben wir uns für einen Leseurlaub verabredet. Nach dem Einchecken haben wir uns natürlich erstmal gegenseitig die Bücher gezeigt, die wir eingepackt haben und uns mit Süßigkeiten eingedeckt. Und dann haben wir 3 Tage lang genau das gemacht, wovon wir sonst immer sagen, dass wir dafür viel zu selten Zeit haben. Wir haben gelesen, gequatscht, gegessen und wieder gelesen.
Man kann also sagen, dass die Bookation auch ein Ausdruck von Entschleunigung ist, weil viele im Alltag dafür einfach nicht so viel Zeit haben, wie sie es gerne hätten. Leider. Aber eine Bookation kann auch touristischer aussehen. Zum Beispiel, wenn man extra besondere Buchhandlungen besuchen möchte oder auch, wenn man an einen Ort reist, an dem ein Lieblingsbuch gespielt hat oder auch eine Lieblingsautorin gewirkt hat. Zum Beispiel die Moorlandschaft in Nordengland, wo Emily Brontë ihren Roman Sturmhöhe geschrieben bzw. dazu inspiriert wurde. Und ja, sowas in der Art gibt es tatsächlich auch für Filme und Serien. Da spricht man dann aber von Set-Chatting.
Nicht Chat-Setting, sondern Set-Chatting. Also ich meine zum Beispiel mal Sputtenbrooks Haus in Lübeck besichtigen. Ich meine, ich würde ja vielleicht nach Davos reisen, so Zauberbergreise, obwohl mehr als Schnee ist da ja vielleicht auch nicht. Aber das hört sich doch eigentlich schon nach sehr gut bürgerlichen Urlaubsriten an, oder?
Ja, wie neu das ist, darüber kann man auf jeden Fall streiten. Tatsächlich ist die Verwendung des Begriffs jetzt nicht so trennscharf festgelegt, wie ich finde. Man könnte eher sagen, das ist vielleicht ein neues Etikett oder ein neues Framing. Prinzipiell richtet sich so eine Bookation eigentlich an alle, die gerne lesen. Geschützt ist der Begriff jetzt nicht, aber er hängt auf jeden Fall eng mit Social Media zusammen. Denn wenn man eben von einer Bookation oder einem Readaway spricht, dann klingt das einfach ein bisschen moderner als Literaturreise oder vielleicht sogar Studienreise. Und ja, solche Studienreisen oder Literaturreisen, vielleicht auch zum Buddenbrooker Haus, die gibt es ja schon lang. Die werden von Reiseanbietern, aber zum Beispiel auch von Zeitungen wie dem Tagesspiegel angeboten. Ich habe mal nachgeschaut und die Themenreise mit Fontane durchs Havelland bis nach Rheinsberg kostet dafür Nicht-AbonnentInnen zum Beispiel 1.018 € pro Person für 3 Tage im Oktober. Und auch das könnte vielleicht als Bookation gelten, aber spricht dann vielleicht nicht die Zielgruppe an.
Also 1.000 € für 3 Tage Havelland mit Fontane, das finde ich schon ganz schön happig. Also gut, ich habe instinktiv gedacht, das ist wirklich so ein Angebot für meine Altersgruppe, sag ich mal. Ja, so gut bürgerlich situierte Menschen, die dann ihr Buch in der Hand haben. Und jetzt aber trifft Bookation auf Social Media gerade diesen Nerv unter jungen Menschen. Wie denn das?
Ich sehe da mehrere Gründe. Zum einen, wie ich gerade schon gesagt habe, der Wunsch nach Entschleunigung. Und ich glaube zum anderen auch die Offenheit in der Gestaltung, die unter diesen Begriff fällt, dann wie durchgeplant, niederschwellig, entspannt, nerdig oder eben auch wie teuer es sein soll, das kann halt jeder selbst entscheiden. Und dass die Idee generell beliebt ist, das hat auch eine Pressemeldung der Social-Media-Plattform Pinterest im vergangenen Sommer schon gezeigt. Das heißt, der Trend hat sich schon ein bisschen angebahnt. Da hieß es nämlich, dass die Suche nach Inspiration für Book Retreats, gerade unter NutzerInnen der Gen Z, also das ist so in etwa die Generation, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurde, besonders beliebt war. Und der Suchbegriff Book Club Retreat Ideas wurde laut dieser Meldung im letzten Jahr 265% öfter gesucht als davor. Und ja, weil Pinterest auch eine Plattform ist, in der es eben sehr viel um Ästhetik geht, würde ich schon auch sagen, dass Bookations damit junge Leute abholt. Denn das, was man auch viel von so BookTalkerInnen oder auch früher BookTubern kennt oder von Bookstagram, so weiße IKEA-Regale und viele Bücher, ja, das wird jetzt eben von neuen Urlaubsorten abgelöst, wenn das Lesen zu Hause oder im Park nicht mehr reicht. Und auf dieses neue Framing, da springen jetzt eben auch Hotel- und Reiseanbieter an.
Und wie machen Sie das genau?
Ich habe mal genau nachgeschaut in einer Pressemitteilung von Avani Hotels, das ist eine internationale Hotelkette, habe ich zum Beispiel gelesen, dass ja sie als Antwort auf diese steigende Online-Lese-Community den Avani Buchclub gegründet haben. Und die haben jetzt eben ins Portfolio ihrer Hotels aufgenommen, dass es da Bibliotheken gibt, dass es Events mit AutorInnen gibt oder auch mit Verlagen. Also das ist dann ein bisschen kuratierter als so ein Regal, wo UrlauberInnen ihre alten Romane vergessen haben, was man vielleicht manchmal so kennt. Und auch die Online-Reiseanbieter Skyscanner oder die Ferienwohnungsplattform Fevo Direkt haben in den letzten Jahren NutzerInnen befragt und ihre Suchkategorien analysiert. Und laut Fevo Direkt hätten 91% der international Befragten angegeben, dass sie sich für einen Readaway als Urlaub interessieren würden. Und unter dem Bericht kann man dann auch direkt eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus buchen, teilweise komplett mit Bibliothek ausgestattet.
Wow.
Also es wird alles mitgeliefert. Und bei Skyscanner hätten auch wohl 43% der Befragten angegeben, dass sie eine von Literatur inspirierte Reise gebucht hätten oder dies in Betracht ziehen würden. Und wer gerne eine Lesereise machen würde, aber eigentlich gar nicht weiß, was er eigentlich lesen will, der bekommt direkt darunter auch Tipps vom Penguin Verlag.
Darauf wollte ich jetzt auf jeden Fall noch kommen, Mona, weil die Verlagsbranche ist ja groß in der Krise. Also Bookations wären ja auch Marketingstrategien für Verlage dann.
Auf jeden Fall. Ende Februar hat das auch in Deutschland schon stattgefunden zum Beispiel. Da hat der Everlove Verlag, das ist der New Adult Ableger des Piper Verlags, eine Bookation in Oberstaufen im Allgäu veranstaltet. Und zwar nur für Frauen ab 18 Jahren. Zwei Nächte inklusive Verpflegung im Hotel haben da zwischen 360 und 390 € gekostet. Und das Event war anscheinend auch laut Pressemeldung recht schnell ausverkauft mit 40 TeilnehmerInnen. Ja, und auf dem Programm starten dann gemeinsame Abendessen, stille Lesestunden, Fragerunden mit 2 AutorInnen des Verlags und von diesem Genre oder auch Schreibworkshops. Ja, und es gab auch einen Besuch in der lokalen Buchhandlung. Am lustigsten Mit Abstand fand ich aber die Formulierung in der Pressemitteilung, dass man im Spa-Bereich des Hotels, in dem die Bookation stattfand, den Book Hangover, also den Buchkater, auskurieren könne. Also ironischerweise gibt es dann auch oder kann man auch scheinbar übertreiben mit dem entspannten Leseurlaub.
Ich habe gerade so die Idee, Bookation mit Hemingway da unten in Florida in seinen Bars mit ordentlich Daiquiris. Okay, Bookation und Ridaway, neue Urlaubsreise-Leseform. Mona Gnahn hat uns den Trend vorgestellt. Danke dir.